Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Schön, dass du da bist.
Yashoda, schön, dich zu sehen.
Lass uns einen Atemzug in Ruhe und Stille nehmen. Und dann langsam zu unserer Absicht kommen, die da ist, ein Interview mit dir zu führen für Yoga Vidya oder für die Online-Community, genau genommen von Yoga Vidya, über Meditationspraxis und Meditationserfahrung. Magst du so lieb sein und dich am Anfang einfach mit 3 bis 4 Sätzen kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
Mein Name ist Mangala. Mangala Stefanie Klein ist mein vollständiger und auch bürgerlicher Name. Ja, ich leite das Yoga Vidya Center Münster. Ich lebe auch hier in Münster, bin aber auch Shantivasi in Yoga Vidya Bad Meinberg. Ich bin von Haus aus katholische Theologin und habe viele Jahre in der kirchlichen Bildungsarbeit gearbeitet. Dann, als mein 4. Kind geboren wurde, habe ich gedacht, ich mache was anderes und bin Heilpraktikerin geworden. Habe aber dann gemerkt, dass es gar nicht so was anderes ist. Und dann hatte ich irgendwie wieder Sehnsucht nach der Arbeit mit Gruppen und habe gedacht, was kannst du machen? Und bin zum Yoga gekommen, weil ich dachte, auch das kann man gut mit Gruppen machen. Und das, was mir da passiert ist, ist, dass mich das Yoga wieder zurückgebracht hat zu meinen Wurzeln, warum ich mal Theologie studiert habe. Und das ist so, glaube ich, so mein wichtigster Weg. Also ich bin noch Heilpraktikerin und Yogalehrerin, Meditationslehrerin, spirituelle Lebensberaterin, so, ja, und noch so einiges andere.
Und glaube, was war die Wurzel, die dich zum Theologiestudium gebracht hat?
Dass ich immer schon so eine Sehnsucht hatte nach Gotteserfahrung, da tiefer zu gehen. Ich wollte es genau wissen. Ich wollte nicht, dass mir irgendjemand erzählt, das musst du glauben, sondern ich wollte das wissen und herausfinden und erforschen. Ich habe immer schon so einen sehr kritischen Geist gehabt. Also ich musste immer alles, und das ist nach wie vor so, dass ich immer gerne den Dingen sehr auf den Grund gehe. Und so habe ich dann damals Theologie studiert, natürlich auch. Also die Alternative wäre Mathe und Physik gewesen. Und ich habe mich aber dann für das entschieden, was so mein Leben so stark, was mich so stark beschäftigt hat im Leben und wo ich auch gedacht habe, da möchtest du nachher arbeiten. Also das war mir dann sehr schnell klar. Also ich bin auch Pfadfinderin und habe ganz aktiv in der kirchlichen Jugendarbeit gearbeitet. Und das ist so das, was mich immer bewegt hat. Und da hat mich aber Yoga wieder dahin gebracht, weil wenn man in der kirchlichen Bildungsarbeit ist, dann ist man ständig in Aktion. Und das ist so ein, man kommt nicht mehr so in die Tiefe. Und es gibt auch nicht so wirklich, also das entdecke ich gerade erst wieder, dass es auch im Christentum meditative und mystische Wege gibt, die sehr, sehr ähnlich sind dem, was wir im Yoga tun. Und nächste Woche gebe ich ein Seminar, eine Ausbildung christliche Meditation und Kontemplation. Und da bin ich aber erst an diesem Punkt, seitdem ich Yoga übe.
Naja, jede Kultur oder jeder Kulturkreis hat quasi seinen Zugang zum Göttlichen, kann man sagen. Aber aus deiner Selbstbeschreibung höre ich jetzt raus, dass du ein Gruppenmensch bist. Ist es richtig?
Ja, also ich brauche auch immer den Rückzug, aber ich brauche den Rückzug zu wissen, es gibt auch eine Gemeinschaft, die mich trägt. Und das habe ich zum Beispiel auch bei Yoga Vidya gefunden. So diese Gemeinschaft mit diesen ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, aber die alle so auf der Suche sind und ein spirituelles Leben führen möchten.
Ja, auf der Suche jenseits der materiellen Welt noch für eine höhere.
Genau.
Und jetzt hast du es schon am Anfang ein bisschen gesagt, dein Weg zum Yoga, aber eigentlich ist Yoga und Meditation, könnte man fast sagen, dasselbe, aber also Aber nochmal zum Spezifizieren, wie ist denn dann dein Weg zur Meditation gewesen nach dem anfänglichen Yoga-Praktizieren? Wie bist du zur Meditation gekommen? Oder andersrum gefragt, wie ist die Meditation in dein Leben gekommen?
Ja, durch die Yoga-Lehrerausbildung, die ich ja gemacht habe, weil ich dachte, Yoga unterrichten wäre eine gute Ergänzung zu meiner Naturheilpraxis. Ja. Und ich hatte am Anfang mit Meditation gar nicht so viel am Hut. Und konnte da auch nichts mit anfangen. Bis ich dann angefangen habe, mit den Audios von Sukadev zu üben. Und dann ging das ganz schnell. Nachdem ich so die ersten skeptischen Sitzungen für mich hatte und auch in der Ausbildung die ersten Wochenenden, die wir hatten, da fand ich das alles ganz komisch. Also die Meditation im Satsang, habe ich gedacht, wann ist es denn endlich vorbei? Und kann deswegen auch so gut meine Schüler verstehen, wenn sie am Anfang so große Schwierigkeiten haben, auch länger am Stück einfach ruhig zu sitzen. Weil ich weiß, so ging mir das auch. Und das ging aber dann sehr, sehr schnell, dass ich, als ich dann angefangen habe, das auch täglich zu praktizieren, habe ich sehr schnell meine Meditationsmethode gefunden oder meine Meditationstechnik gefunden. Und dann bin ich irgendwie fast so reingefallen in die Meditationspraxis. Seitdem hat es keinen Tag mehr gegeben ohne Meditation. Vielleicht mal den einen oder anderen, an dem ich krank war. Oder am Anfang waren meine Kinder noch kleiner. Da war im Urlaub im Wohnwagen, wenn es draußen geregnet hat, dann manchmal nicht so viel möglich. So. Aber das sind ja Zeiten, die jetzt vorbei sind.
Und also mich wundert, weil du sagst, also ich meine, the tossing of the mind, der unruhige Geist, die Meditation fällt eigentlich allen am Anfang schwer, weil sie heutzutage in unserem Kulturkreis, jetzt langsam gibt es so ein Revival, aber eigentlich nicht wirklich allgemein sichtbar großartig praktiziert wird. Aber dir war es doch eigentlich durch christliche Kontemplationstechniken war dir das Thema doch eigentlich präsent, oder?
Nein, die kannte ich damals ja gar nicht.
Aber also, in einem Studium?
Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe hauptsächlich biblische Theologie studiert, habe mich mit dem sogenannten Alten oder Ersten Testament beschäftigt, mit den prophetischen Texten. Natürlich geht man da immer tiefer, indem man sich zum Beispiel wochenlang mit nur einem Vers beschäftigt. Mhm. Und das ist sicherlich auch eine Form, tiefer zu gehen.
Ja.
Aber so... Ich kannte eher so einen Gottesdienst vorbereitet. Natürlich, man betet gemeinsam, man hat auch mal Momente der Stille, aber das ist doch sehr unterschieden von der absichtlichen Meditation, wo ich mich mit einer Technik immer weiter in die Tiefe begebe. Also das ist so, das kannte ich so nicht. Und das habe ich tatsächlich erst durchs Yoga und dann wollte Yoga Vidya, haben sie gesagt, wir brauchen jemanden, der christliche Meditation und Kontemplation unterrichtet.
Wow.
Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und das ist dann auch, dann kannte ich natürlich die Dinge und dann sind mir Dinge, die mir im Studium begegnet sind, die ich aber damals nicht einordnen konnte, weil ich auch niemanden hatte, der mich da leitet, sind mir diese Dinge begegnet. Und jetzt merke ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich angefangen habe, da intensiver wieder einzusteigen und natürlich das auch aus der Perspektive meines Yoga-Wegs heraus anzuschauen.
Ja.
Und da habe ich dann jetzt, da sehe ich dann einfach diese Parallelen und dass die Erfahrungen, die Grunderfahrungen in allen oder fast allen Kulturen und spirituellen Wegen die gleiche sind, weil es eine zutiefst menschliche Grunderfahrung ist. Nur wie die Menschen es nennen, ist unterschiedlich. Und viele Techniken kann man sogar einfach eins zu eins austauschen. Das ist gar nicht so verschieden. Aber das ist etwas, und das ist wirklich etwas, was ich so aus der christlichen Tradition, in der ich ja sehr aktiv war, gar nicht so kenne und was fehlt. Und wo ich jetzt merke, dass auch viele Menschen, also die kommen zum Beispiel ins Yoga-Zentrum, machen einen Meditationskurs, kommen rein und sagen, ach, du bist das, die so, die ich so auch aus früheren Zusammenhängen und aus meiner Arbeit in kirchlichen Strukturen kenne. Und da merke ich, ist eine ganz, ganz große Sehnsucht und das ist auch eine ganz, ganz große Chance. So, weil das gehört zu unserem Menschsein dazu.
Also was ich raushöre und was ich auch immer als ganz großes, wie sagt man, Fehlen oder Verlust in unserem heutigen Lernen empfinde. Ich höre raus, dass in deinem Studium dann eigentlich keine Praxis war. Also so, das ist ja eigentlich für mich immer das extrem Anziehende an Yoga gewesen. Es ist keine intellektuelle Wissensvermittlung, sondern du studierst es, du praktizierst es und dann verwirklicht sich es in deinem Leben und dann bist du bereit, quasi die nächste Stufe zu gehen.
Das kann ich so nicht sagen,
Nee, stimmt nicht.
anders. Also das Studium an sich ist natürlich ein rein wissenschaftliches Studium. Das ist wissenschaftlich, das ist Wissenschaft pur. Aber
Intellektuell
natürlich gab es
orientiert, ja.
rundherum, zum Beispiel im Seminar für Laientheologen und Theologinnen, gab es schon zusätzliche Angebote. Und ich selber hatte
Okay.
immer eine spirituelle Praxis. Also ich habe mich immer angezogen gefühlt vom Stundengebet und habe das auch in Gemeinschaften mitgebetet. Wir hatten Gebetskreise. Also es gab schon eine pra und ich war ja auch aktiv. Also das war meine Praxis in der Kinder- und Jugendarbeit. Und bestimmt habe ich das genauso viel gemacht, wie ich studiert habe.
Ah,
Also
okay.
das ist schon, das ist meine Praxis gewesen, so
Ja,
das
das
zu
wäre schon ein
tun.
großer Verlust.
Genau. Aber so konkret, das, was wir konkret unter Meditation verstehen, sich hinsetzen und in Ruhe mit einer speziell ausgewählten Technik zu meditieren, das kannte ich vorher so nicht.
Jetzt
Und
hast
es
du
ist
es.
auch so, das erlebe ich ja auch bei meinen Schülern, die in der Yogalehrerausbildung sind, nicht allen erschließt sich der Weg der Meditation. Für manche ist es einfach etwas anderes, ne? So. Und da bin ich, auf diesen Weg bin ich durchs Yoga gekommen.
Und jetzt hast du es vorher schon angedeutet, dass sich deine Meditationspraxis oder Technik, dass die dir sehr zeitnah oder schnell offenbar wurde. Magst du teilen, welche Technik du anwendest und wie dir das offenbar wurde?
Ich habe einfach ausprobiert und bin dann zu einem Mantra gekommen. Und habe ein abstraktes Mantra ausprobiert, weil mir das dann nicht so behaftet war mit Vorstellungen. Und das hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass ich mit dieser Technik sehr schnell, sehr tief gehen kann. Nicht immer. Also das kennt ja jeder, der meditiert, dass das Höhen und Tiefen gibt, dass es Phasen gibt, wo man denkt, warum sitze ich hier überhaupt? Und dass es manchmal so Momente gibt, wo man denkt, da will ich gar nicht wieder weg.
Wie sieht denn deine Meditationspraxis heute aus?
Also ich beginne den Tag in der Regel mit Meditation, weil das dann einfach noch ruhig ist in der Umgebung, im Haus und das meine allerwichtigste Praxis ist. Ich meditiere jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Und an einzelnen Tagen, wenn es ein bisschen mehr Luft ist, auch mal ein bisschen länger. Also, aber im Alltag ist diese halbe Stunde Meditation am Morgen quasi das Muss, das Pflicht, auch im Urlaub. Und dann gibt es manchmal noch natürlich zusätzliche Phasen, einfach entweder wenn ich mit einer Gruppe meditiere, ein Yoga Vidya Center, das heißt, es kommen zusätzliche Meditationen, zum Beispiel in der Yogalehrerausbildung, in die Meditation, die wir im Center anbieten, Satsang, solche Dinge dazu. Und oft ist es so, dass ich mich abends noch mal kurz hinsetze und manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, dann gehe ich noch mal. Ich sitze hier. Ich habe jetzt das Glück, ein ehemaliges Kinderzimmer als eigenes Sadhana-Zimmer zu haben. Und dann gehe ich mich einfach noch mal dahin und setze mich noch mal hin für eine bestimmte Zeit und dann kann ich auch schlafen.
Das habe ich auch
Also,
festgestellt. Also ich wache manchmal mitten in der Nacht auf, eigentlich mehr oder weniger mal zur selben Zeit und dann merkt man so, kann ich wieder einschlafen oder nicht. Und bevor ich dann eine Stunde rumliege, meditiere ich. Allerdings hole ich mein Meditationskissen ins Bett und meditiere im Bett. Also ich schlafe da auch nicht ein und danach, manchmal sitze ich da eine Stunde und danach kann ich richtig gut schlafen und nehme das dann auch als meine Morgenpraxis. Also so, ja. Kenne ich gut. Ich finde, es ist eine hervorragende Taktik oder Technik, um mit entweder Einschlafschwierigkeiten oder Durchschlafschwierigkeiten sehr effizient umzugehen. Hast du denn in deiner Meditationspraxis, du hast jetzt schon gesagt, es sind verschiedene Meditationserfahrungen, die zusätzlich zu deiner ganz privaten eigenen Morgen- und Abendpraxis dazukommen. Hast du auch schon mal irgendwelche Meditation Intensives, also was die nur auf dich fokussiert sind, wo du selber deine eigene Praxis in Stille weiter ausdehnst, gehabt in deinem Leben oder gemacht?
Ich habe sehr intensive Erfahrungen machen dürfen, aber das sind dann keine Erfahrungen mehr, wo man sich als Person wahrnimmt. Also das sind dann Erfahrungen von Weite und Verbundenheit. Und ich hatte aber auch schon mal so die ein oder andere Erfahrung, ja, wo dann ein Meister oder eine Meisterin klare Ansage hatte an mich. Und das sind so Dinge, da muss ich dann manchmal schon ein bisschen schlucken.
Also für mich ist es ja ein Segen, eine klare Ansage zu bekommen. Hat dir die klare Ansage was gesagt? Konntest du die in deinem Leben einordnen und hat sie sich auch wie so ein Navigationssystem im Leben, also wie so eine Richtungsweisung ausgewirkt? Oder was hat das gemacht mit dir?
Ja, ich erzähle jetzt mal ein Beispiel. Das glaube ich gut erzählen kann, weil das ja Menschen hören, die mit Yoga ein bisschen was anfangen können, hoffentlich. Ich bin ja Heilpraktikerin und arbeite mit klassischer Homöopathie und bin daher von Haus aus auch eine totale Impfgegnerin, weil ich sehe, was Impfungen machen. Und dann erscheint mir wie aus dem Nichts der Swami Shivananda in der Meditation und erklärt mir, dass für mich die Impfung angesagt ist. Und das war so klar und so deutlich, dass es für mich kein Partout gab. Also kein, das war klar.
Obwohl es im totalen Gegensatz zu quasi all deinem angehäuften Wissen aus deiner Naturheilpraxis stammt.
Genau. Bezog sich aber tatsächlich jetzt auf diese aktuelle Situation. Und ich habe dann gedacht, wow. Und es war aber so klar, dass das dann auch für mich, ja, ich das dann auch so angenommen habe. Weil das war auch einfach, ich habe keine Frage gestellt oder so, ich habe ganz normal meditiert und auf einmal geht so eine Tür auf und das war sowas von deutlich, dass ich gedacht habe, okay, da lasse ich mich jetzt mal leiten.
Und die anderen Erfahrungen, die du angesprochen hast, mit dem Gefühl von Weite oder eben, dass sich die eigenen gefühlten, wahrgenommen, wie auch immer, wie man das nennen will, Grenzen auflösen. Wie hat sich das in dein Leben übersetzt? Hat das eine Wirkung, eine Auswirkung auf dein Leben gehabt? Kannst du das zurückverfolgen, wie das deine Person, dein Verhalten, deine Lebensweise beeinflusst hat?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht so punktgenau festmachen, weil so die Integration solcher Erfahrungen in den Alltag nicht immer so ganz einfach war für mich. Weil dann kommt man raus aus dieser Erfahrung und dann steht man wieder mitten im Familientrubel oder was immer man sonst so zu tun hat. Und ich glaube schon, dass wenn ich meinen Weg so jetzt rückblickend sehe und sehe, wo ich heute stehe und was ich heute tue, dass mich das stark beeinflusst hat. Aber dass ich jetzt nicht sagen kann, so klack und mein Leben war anders. Sondern diese Grunderfahrung trägt mich und hilft mir auch an manchen Dingen einfach ein bisschen gelassener zu sein oder innerlich ein bisschen mehr zurückzutreten. Und zum Beispiel die vielen unterschiedlichen Menschenkinder, die mir begegnen, einfach so zu nehmen, wie sie sind, ohne jetzt immer alles wieder in Schubladen zu packen. Natürlich passiert das auch, ne? Das kommt natürlich auch vor. Aber ich merke, dass ich vielen Dingen, die mir so begegnen, die mir früher echt Stress gemacht hätten, dass ich ganz anders damit umgehen kann. Und das ist so eine Grundidee oder so eine Grunderfahrung, egal was im Außen passiert, es gibt etwas, das ist immer da. Für mich ist das das göttliche Gott. Andere nennen das anders. Wie das in einer Extremsituation ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es mich in Situationen, in denen ich echt so ein bisschen, also gerade so die letzten anderthalb Jahre waren ja für Yoga-Lehrende jetzt auch nicht leichte Jahre, dass ich trotzdem innerlich relativ befreit so durch diese Zeit gehen konnte.
Ja, es hört sich nach, wie sagt man, inneren, mir fallen nicht die richtigen Worte ein, inneren Stabilisierung, aber das beschreibt es nicht wirklich. Also die Essenz gespürt oder quasi, und wenn es nur kurz ist, kennengelernt zu haben und damit besser verbunden zu sein und eine Herzöffnung auch deswegen, weil wahrscheinlich das Außen irrelevanter ist, auch falsch gesagt, einen nicht mehr so aus seiner inneren Mitte werfen kann.
Ist eher wie so ein Kompass. Ich mag so gerne diesen Abraham, der unter dem Sternenhimmel steht und wo Gott sagt, geh auf den Weg, den ich dir zeigen werde. Und er geht los voller Vertrauen, weiß nicht, was ihm begegnet, aber er geht los und weiß, ich werde geführt. Hm. Und das ist so eine, das ist aber so eine Erfahrung, die ich auch als Kind schon kannte. Und das verstärkt sich so durch die Meditation.
Ein Geführtsein praktisch.
Ja.
Und dadurch kann man auch Verantwortung ein bisschen abgeben oder falsch verstandene Verantwortung oder die auch aus unseren Ängsten ja oft auch kommt.
Ja, so wie in der Bhagavad Gita. Ich tue es so gut, ich es kann und dann darf ich es abgeben. Nur so in der christlichen Tradition oder in der biblischen. In deine Hände, Herr, lege ich meinen Geist. Ja. Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Ich tue es so gut, ich es kann, aber Gott sei Dank liegt nicht alles in meiner Macht.
Ja.
Das ist eine sehr befreiende Erkenntnis.
Ja. Ja. Von deiner, also du hast vorher gesagt, du meditierst in der Früh und hast auch gesagt, du hast ein eigenes Meditationszimmer, einen eigenen Sadhana-Raum genau genommen. Was beinhaltet deine Praxis? Quasi feste Anfangszeiten, einen bestimmten Ort oder bestimmte Rituale, abgesehen jetzt von der Meditationstechnik?
Ja, also eigentlich ist das jeden Tag die gleiche Zeit. Das liegt aber daran, dass mein Mann auch jeden Tag zur gleichen Zeit aufsteht. Und dann klingelt sein Wecker und dann verschwindet er in seinem Zimmer und ich in meinem. Und dann, bevor er dann anfängt, hier nebendran ist nämlich das Bad. Und bevor dann die Dusche läuft und so, dann bin ich froh, wenn ich meine Meditation dann schon mal fertig habe. Und danach gehe ich dann in Pranayama und Asanas. Das ist manchmal direkt danach, manchmal im Laufe des Tages. Wenn ich jetzt aktuell viele Asana-Stunden hybrid unterrichte, übe ich selber für mich nicht mehr so viel, weil mir das sonst körperlich zu viel ist.
Ja, das verstehe ich. Hättest du denn für Leute, die sagen, hey, ich möchte auch meditieren, irgendwelche Empfehlungen oder Tipps, die du teilen könntest in Bezug auf Meditation und Meditationspraxis?
Ja, ich glaube, dass es bei Meditation, beim Meditationsweg so einen doppelten Weg braucht. Es braucht, gerade für Anfängerinnen sehe ich ganz oft, wie hilfreich es ist, eine Gruppe zu haben, mit der man gemeinsam die ersten Schritte geht, wo man hört, die anderen machen die gleichen Erfahrungen, haben die gleichen Schwierigkeiten. Und es gibt jemand, der diese Gruppe leitet und führt. Und gleichzeitig idealerweise in dieser Phase zum Beispiel dieser Gruppe oder dieses Kurses etabliert man seine persönliche Praxis, die in den persönlichen Alltag passt. Weil das ist ja auch sehr unterschiedlich. Man muss das ja, als meine Kinder kleiner waren, musste ich denen kommunizieren. Wenn da dieses Schild mit dem meditierenden Menschen damals habe ich noch vor meinem Bett meditiert, vor der Tür liegt, dann dürft ihr mich nur stören, wenn irgendwie, was weiß ich, das Haus brennt, jemand hat sich ein Bein gebrochen, aber nicht, wenn jemand anruft, ne, da möchte jemand Mama sprechen oder so. Also das ist so, diese Integration in den Alltag gelingt erfahrungsgemäß, das ist das, was ich so sehe bei Menschen, die ich anleite, am leichtesten, wenn sie das gemeinsam mit einer Gruppe tun. Ja. Und dann immer ausprobieren können, wie passt das in meinem Alltag. Also so, es braucht beides, es braucht die Anbindung an die Gemeinschaft und es braucht die persönliche Praxis. Und das betrifft ja eigentlich alles, was wir tun.
Ja, also es ist ein sehr guter Punkt, den du da anschneidest, weil alle Menschen, die ich kenne, die sagen, oh nee, Meditation ist überhaupt nichts für mich, scheitern eigentlich daran, dass die eigene geistige Unruhe mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft wird und dass da keine Guiding Force ist, dass da niemand ist, der das leitet und sagt, das geht jedem so. Also der eigentlich auch ein bisschen einen Einblick in die Yoga-Philosophie dahinter gibt, in die Beschaffenheit des Geistes, was eben dann in der Gruppe durch den Austausch kommt, weil man dann plötzlich hört, geht nicht nur mir so, und dann eben auch quasi den Weg in eine eigene Praxis, sodass es übersetzbar wird in die eigenen Lebensgewohnheiten. Das ist eigentlich der fragilste Prozess am Anfang, wo dann Meditation yes or no
Ja,
entschieden wird.
meine Erfahrung ist aber oft auch in den Kursen, dass es ja sehr viele Techniken gibt und Menschen halt unterschiedliche Techniken
Ja.
brauchen, um zu meditieren. Und zum Beispiel in dem letzten Meditationskurs, ich finde das ja ganz spannend, ich habe jetzt auch Online-Meditationskurse gegeben und dass Menschen da gesagt haben, die vorher gesagt haben, also es ist jetzt mein letzter Versuch. Und nachdem sie dann gehört haben, es ist auch toll, wenn du jeden Tag 5 Minuten die Technik
Ja.
jetzt praktizierst, mit der du jetzt gerade am besten zurechtkommst. Und das waren wirklich so Aha-Erfahrungen. Ah, das geht ja doch und das ist ja richtig, das hilft mir ja. Und das ist, glaube ich, wenn man über Meditation spricht, dann ist das individuell der Zugang. Also ich sage immer so, der Weg, wie man auf den Berg kommt, kann ja sehr unterschiedlich sein. Ne, die einen nehmen lieber so den Kletterpfad, die anderen den ausgebauten Wanderweg, der letzte den Weg, den man auch mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen gehen kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, hochzukommen. Und ich muss herausfinden, welcher Weg ist für mich der richtige. Und deswegen braucht es in der Regel die Anleitung, um auch das herauszufinden, weil da sind Menschen so unterschiedlich, dass und wenn ich da noch nie die Erfahrung gemacht habe, woher soll ich das dann wissen?
Ja, wie du sagst, die Anleitung und eben auch die Begleitung. Dieses, dass man
Genau.
nicht dieser Unruhe sagt, ja, ich kann es sowieso nicht, sondern eben, und auch kann ich nur unterstreichen, niedrigschwellige Erwartungen. Und wenn es auch nur eine Minute ist, weil im Moment, wo der, wie sagt man, der Bar, die Stange niedrig gesetzt ist und man setzt sich dann mal hin und denkt sich, ich mache nur eine Minute, die passt sowieso immer in den Tag rein oder 5 mag für manche jüngere Generationen schon wieder zu viel sein. Aber dann merkt man eben in der Ruhe, in der man sitzt, kann man, also oder will man es dann verlängern und dann ist es nicht mehr dieses, ich schaffe nicht, meine Erwartung zu erfüllen oder die übernommene Erwartung zu erfüllen.
Ja, aber meine Erfahrung ist, dass gerade die Älteren Schwierigkeiten haben mit
Ja,
Längeren. Also die
interessant.
Jüngeren tun sich sehr viel leichter.
Ehrlich?
Ja, und das
Hochinteressant.
sind eher so die Älteren. Und dann freue ich mich immer besonders, wenn die dann doch nochmal auch die Kurve kriegen, ne? So, aber das ist vielleicht auch an den Menschen einfach, mit denen ich zu tun habe. Aber das ist ja auch, ältere Menschen sind, also auch im Yoga, die zur Ruhe zu bringen in der Yogastunde und die dazu zu bewegen, nicht zu reden während der Yogastunde. Das ist
Ehrlich.
viel, viel schwieriger wie bei jungen Menschen. Da reicht einmal eine klare Ansage, dann klappt das. Da ist der
Worauf
Geist
führst du das
erfahren.
zurück? Das finde ich hochinteressant. Also so ist ja eigentlich so eine demografische Beobachtung.
Ich
Was
spreche
könnte...
natürlich jetzt von Menschen, die noch nicht viel Erfahrung haben mit Meditation. Ich spreche nicht von älteren Menschen, die schon ihr Leben lang
Ja,
meditieren. Das ist, ne,
ist
das
schon,
muss sehr, sehr
ja,
klar
ist schon
sein, ne?
klar, ja.
Und die haben das natürlich auch nie gelernt in ihrem Leben und hatten auch nicht die Möglichkeit, sich diese Erfahrungswelten zu erschließen. Für die ist das eine völlig neue Erfahrung, mal völlig ruhig zu sein. Oder den Geist nur mit einem Inhalt zu füllen. Und sei es, manchmal ist einfach rückwärts zählen und bei jedem fünften Mal einmal tief ein- und ausatmen, keine Ahnung, also irgendwas, was den Geist total beschäftigt, genau das Richtige, weil sie sonst gar nicht in diese Erfahrung der Stille oder des Friedens kommen können.
Wow. Und dann quasi also die jüngere Menschen, die Yoga- oder Meditationsneulinge sind, haben noch nicht so eine lange Historie von Gewohnheiten, sind noch formbarer, eben wegen noch nicht so eingegrooften Gewohnheiten, verstehe.
Ich weiß das auch von mir selber, so als so 15, 16, 17-Jährige, da wurden wir so auf so Gottesdienstwerkwochen und so zu spirituellen Tagen in Kloster hier in die Nähe geschickt. Und da waren wir ganz heiß auf so ruhige Zeiten. Damals war das so, man legt sich hin und hört irgendwie spirituelle oder ruhige Musik oder wohnt einem längeren benediktinischen Gottesdienst in der Nacht bei oder so. Und da waren wir ganz, also das merke ich, da war, ist so meine Sehnsucht aufgebrochen. Und da ist, glaube ich, ist, und auch so bei jungen Menschen auch so die Frage, was ist denn, wo geht denn mein Leben hin?
Ja.
Und die, die dann zu Yoga und Meditation finden, die sind in der Regel da sehr ernsthaft auch mit diesen Fragen.
Das ist ja wunderschön. Also, finde ich, wenn du das so sagst. Von unserem ganzen Gespräch, gibt es irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich dir nicht gestellt habe, oder irgendetwas, was du hinzufügen möchtest, was?
Was ich finde, noch so ein Aspekt wichtig, den ich, glaube ich, sehr oft sage, weil das immer wieder so eine Frage ist, ich meditiere und es passiert ja nichts. Und da sage ich immer, es gibt da erstmal eine richtig gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass die Meditation wirkt unabhängig davon, ob du eine tiefe Erfahrung machst oder nicht. Das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, ne, dass es positiv wirkt aufs Immunsystem, auf alle Regulationsprozesse. Und das heißt, das ist immer das, was man Menschen auch sagen kann, auch wenn du jetzt nicht die tiefe Erfahrung machst, die du dir jetzt wünschst, die Meditation wirkt. Und das andere ist wirklich tiefe Meditationserfahrungen, die sind ja jetzt nicht so häufig, die macht man ja jetzt nicht ständig, ne, sondern so, das sind ja so besondere Bonbons. Und das ist immer Kripa, immer Gnade. Das heißt, es ist ja etwas, was ich nicht machen kann, sondern es ist immer ein Geschenk. Und deswegen, man kann viel tun, man kann üben und man tut sich immer was Gutes, wenn man diese Praxis aufrecht erhält und man hält die Schwingung hoch. Und das, was man sich auf dem spirituellen Weg wünscht, diese Erfahrung von Gottes Nähe oder von innerem Frieden oder Ananda, Glückseligkeit, das ist etwas, was ein Geschenk ist, was kommt dann, wenn ich vielleicht gar nicht damit rechne.
Ja, also so man, es gibt so dieses schöne Bild, als Bauer musst du quasi den Acker umpflügen, du musst auch Samen in die Erde setzen. Ob es jetzt regnet, ist dann nicht mehr in deiner Hand. Aber je mehr Felder du eben pflügst und je mehr Samen du da reinsetzt, also so wie sagt man, die Kontinuität und auch das Ausmaß der eigenen Praxis kann den Boden schon, wie sagt man, fertiler oder fruchtbarer vorbereiten. Also man hat so einen relativen Einflussbereich, der nicht zwingend Ergebnisse
Genau. Und das
herbeizaubert.
heißt aber auch nichts. Es kann auch sein, dass eine Erfahrung kommt an einem Moment, wo ich noch gar nicht denke, nur ich bin noch gar nicht in der Praxis oder in meinem Sadhana. Und dann ist es wichtig, dann braucht es Menschen, die man fragen kann, die einen begleiten. Und das finde ich auch aus meiner Perspektive eine ganz wichtige Erfahrung, dass ich an bestimmten Momenten auf meinem spirituellen Weg Menschen gebraucht haben, wo ich fragen konnte und die mich begleitet haben.
Das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Wo finde ich jetzt so einen Menschen, wenn ich jetzt anfange oder habe eine Erfahrung? Mit wem rede ich darüber?
Ja, also da braucht es die Kraft der Unterscheidung. Das macht keinen Sinn, mit jemandem darüber zu sprechen, der nicht meditiert. Idealerweise, ich kann euch wirklich nur empfehlen, sich einen Meditationskurs zu suchen oder zum Beispiel, wenn ein Yoga-Vidya-Center, ein Stadtcenter in der Nähe ist, dorthin zu gehen. Eigentlich bietet jedes Stadtcenter Meditation an. Es gibt immer ungefähr einmal im Monat mindestens, bei manchen sogar öfter, Meditation, wo der Mensch, der das anleitet, vielleicht erstmal eine erste Ansprechperson ist. Oder ich gehe in Yoga-Vidya-Ashram, verlebe da mal eine Woche, wo ich auch mal in der Woche jenseits vom Alltag oder einem Wochenende ein bisschen tiefer gehen kann und habe dann da Menschen, zum Beispiel die Seminarleitung, die ich fragen kann und die mich begleiten kann. Gut ist es natürlich, jemanden vor Ort im Alltag zu haben, aber ich weiß das ja von mir selber auch und manche Fragen schreibe ich mir auf und in dem Augenblick, wo ich sie dann stellen möchte, wo ich dann endlich dem Menschen gegenüber sitze, dem ich sie stellen möchte, haben sie sich schon erledigt, so dass es sich dann sehr reduziert. Ne? So. Aber gerade im Anfang würde ich mir eine Begleitung vor Ort suchen oder tatsächlich auch einfach den Ashram wählen, zum Beispiel nach Bad Meinberg zu fahren oder an die Nordsee oder in den Westerwald oder in den Allgäu. Und einfach auch in der Gruppe da Schritte zu gehen, so jenseits von meinem Alltag.
Also nicht Meditierer fragen, weil die einem nicht wirklich weiterhelfen können. Und diese, weil du sagtest, Menschen, die im Idealfall halt auch im Alltag sind, man schafft ja dann neue Connections und Kontakte. Und diese Menschen kommen ja, wenn man regelmäßig praktiziert, eigentlich werden die mehr Bestandteil des eigenen Lebens. Also ja.
Genau.
Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest? Du hast viele tolle Sachen gesagt, aber jetzt gerade war ja auch noch mal toll. Vielleicht gibt es noch irgendwas?
Ja, also ich könnte jetzt nicht aufhören, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Es sei denn, du hast noch eine Frage oder ein Thema, zu dem du noch eine Frage hast.
Nee, ich bin eigentlich schon glücklich, aber vielleicht könnte man noch sagen, also wenn man das im deutschsprachigen Raum abhört, Yoga Vidya hat ja, glaube ich, fast 100 Affiliated Zentren. Also es gibt wahrscheinlich in jeder größeren Stadt ein Yoga Vidya Zentrum. Es gibt sicherlich auch viele andere Zentren. Es gibt 3 oder sind es 4 Ashrams
Es gibt 4 Ashrams. Ne? So, also der Hauptsitz, unser Hauptsitz ist in Bad Meinberg und dann gibt es Nordsee, Westerwald und Allgäu. Und dann gibt es viele, viele sogenannte Kooperationszentren. Das sind selbstständige Zentren. Yoga Vidya Münster ist auch ein Kooperationszentrum, die ganz enger Zusammenarbeit mit der Yoga Vidya Familie ihre Arbeit tun und es gibt ein paar vereinseigene Center, die dem Verein gehören.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt meditieren, jetzt kenne ich dich schon mal von dem Interview, wie findet so eine Person dich?
Yoga Vidya Münster, googeln, über meine Webseite ist das gut zu finden und da gibt es und ich gebe auch viele Seminare in Bad Meinberg, im Ashram. Das nächste Meditationsseminar ist am Ende der Herbstferien, der NRW-Herbstferien. Ich weiß den Termin gar nicht so genau. Meditation intensiv, schweigend. Das ist im Rahmen der 2-Jahres-Yoga-Lehrerausbildung das erste Meditationswochenende. Aber da kann man sich auch anmelden, wenn man schon die ersten Schritte gegangen ist auf dem Meditationsweg, aber so gerne ein bisschen intensiver in die Praxis kommen möchte. Das Seminar ist sowohl online wie vor Ort. Also das wäre zum Beispiel etwas, was ich leite. Und im Center haben wir jetzt aktuell hauptsächlich Präsenz, aber ich gebe auch immer Seminare, die dann in Hybrid sind, also sowohl mit Präsenz wie online. Oder manchmal auch, im letzten Jahr habe ich so 5 Wochen Kurse Meditation rein online gegeben, weil das etwas anderes ist, wenn man sich auf eine reine Online-Gruppe einstellt.
Und jetzt hast du es angeschnitten, eben ein Wochenende oder wie würde das denn aussehen, was am Ende der Herbstferien stattfindet, wie viele Tage oder wie ist das so eine Struktur?
Das ist ein Wochenende mit mehreren Meditationseinheiten. Also man sollte in der Lage sein, mehrmals täglich 20 bis 30 Minuten am Stück zu sitzen. Und das mit angeleiteter Technik und auch ein bisschen Theorie dazu. Aber das ist schon auch ein bisschen, das ist jetzt nicht für jemand, der noch nie meditiert hat, sondern das wäre eher für jemand, der sagt, ich möchte meine Erfahrung vertiefen oder wieder hineinfinden, möchte eine intensive Erfahrung machen. Und das findet sowohl vor Ort statt, wie auch das wird auch online übertragen. Mhm. Genau. Und ansonsten viele Center in Deutschland Also viele Yoga-Vidya-Center, eigentlich alle gehört es auch zu dem Programm eines Yoga-Vidya-Centers, Meditationskurse anzubieten. Satsangs, sie sind in der Regel kostenlos, da kann man erstmal kommen, die Seminarleitung kennenlernen. Wir haben jeden Freitagmorgen von 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr eine stille Meditation, eine halbe Stunde stille Meditation und anschließend noch ein Arati, eine Lichtzeremonie. Und anschließend ist dann Yogastunde, also da kann man freitags morgens ein schönes Komplettprogramm haben, wenn man möchte. Und einmal im Monat ungefähr sonntagsabends den Satsang. Aktuell ist das alles mit Anmeldung. Früher konnte man einfach kommen. Im Moment wünschen wir uns eine Anmeldung.
Und wenn du sagst Sonntagabend, um wie viel Uhr ist es?
Der ist immer um 19 Uhr im Yoga Vidya Center Münster, genau.
Und dauert eine Stunde oder?
Eine gute Stunde. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie enthusiastisch die Menschen singen wollen. Müssen wir im Moment ja auch ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist eine klassische Satsang-Abfolge. Es gibt eine angeleitete Meditation und dann singen wir Mantras und dann gibt es einen Kurzvortrag von meiner Seite. Manchmal beantworte ich auch Fragen von Teilnehmern und zum Abschluss eine Lichtzeremonie. Und dann kann man noch, wenn man anschließend noch Fragen hat, kann man noch bleiben und Fragen stellen. Und das nächste Mal wäre jetzt am 3. Oktober. Aber ich weiß nicht, wann das hier veröffentlicht wird. Ne? Genau. Das steht alles auf der Webseite von Yoga Vidya Münster. Und im Zweifel einfach, da gibt es auch eine Telefonnummer, im Zweifel einfach anrufen.
Super, aber trotzdem schon mal Gutes gehört zu haben, dann, wie du sagst, kann man ja quasi über Google weiter nachforschen.
Genau.
Ich würde mal sagen, tausend Dank, dass du deinen Wissensschatz mit uns geteilt hast, liebe Mangala, und ja, auf viele Menschen, die meditieren, um inneren Frieden zu kultivieren und den nach außen zu tragen. Und den Planeten zu einem friedlichen, gedeihlichen, wunderschönen Paradies für uns alle zu machen. Danke für alle, die zugehört haben. Mein Name ist Yashoda von Bliss Union und bis zum nächsten Mal.
Om.
Om Shanti.
Om Shanti.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.